Herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Wir haben heute einen Gast. Ich sitze hier heute nicht mit Dennis, sondern mit Hanna Nordquist. Richtig ausgesprochen?
Genau, ja, sehr
Genau. Herzlich
richtig.
willkommen, Hanna. Ich bin aufmerksam geworden auf Hanna, weil sie eine Masterarbeit geschrieben hat. Und zwar an der Alice-Salomon-Hochschule in dem Studiengang, ich weiß mal nicht, kreatives Schreiben und wie heißt der? Biografisches Schreiben und kreatives Schreiben. Biografisches und kreatives Schreiben. Und du hast über den Verteiler Schreiben an Hochschulen aufgerufen, an einer Umfrage teilzunehmen. Und das fand ich total spannend. Und dann habe ich dich angeschrieben, ob du Lust hast, hier im Podcast zu sein. Und jetzt freue ich mich. Ich habe gesehen auf deiner Website, du bietest Coaching an in Einzel- und Gruppen und auch für Unternehmen. Und
Ja, genau.
verbindest körperliche Arbeit mit kreativem Schreiben.
Ja.
Magst du dich noch ein bisschen vorstellen? Was ist das,
Ja.
was du da machst mit dem Körper? Das interessiert mich total.
Ja, also was mache ich mit dem Körper? Also ich mache eine Form von Körperarbeit. Also das ist meine Ausbildung. Also ich arbeite seit länger mit Schreiben, mit Büchern, mit Literatur auf unterschiedliche Weise, auch als Buchhändlerin und habe lange auch Sprache studiert. Ich komme ursprünglich aus Schweden, aber ich bin teilweise in Russland aufgewachsen. Also, oder ich hatte 5 Jahre in Schule in Russland, in eine internationale Schule. Und dann habe ich Anthropologie studiert in Edinburgh, in Schottland. Und dann hatte ich unterschiedliche Auslandsaufenthalte. Also, ich habe Sprache in Hintergrund und Anthropologie und dann habe ich irgendwann kam ich über unterschiedliche Umwege auf Körperarbeit und ja und bin einfach total fasziniert von dieser körperliche Ausdruck, also wie, ja, was ist das, was heißt es, ein Körper zu sein oder ein Körper zu haben, und ja, was ist die Verbindung da zwischen Sprache und Körper? Also so bin ich, also ich bin eigentlich, kann man sagen, also ich hatte irgendwann in der Körperarbeitsausbildung, habe ich gemerkt, dass ich einen ganz anderen Zugang zum Schreiben bekommen habe, dadurch, dass ich mehr, wenn ich mehr verbunden mit dem Körper war, in den Ausbildungswochen und wenn wir sehr intensiv mit dem Körper gearbeitet haben, und dann irgendwie Texte über die Arbeit geschrieben, wir mussten so Texte über die Arbeit schreiben und dann zu merken, ich komme auf eine ganz andere Weise hin, ich kann mich ganz anders ausdrücken, wenn ich mehr verbunden mit meinem Körper bin. Und dann habe ich seitdem versucht, einfach der Körperarbeit meine Erfahrungen da mit Schreiben zu verbinden. Und irgendwann bin ich dann mitten bei dieser Master biografisches und kreatives Schreiben gelandet, weil ich mehr darüber verstehen wollte, was man mit kreativem Schreiben. Ich hatte noch keine Qualifikation zum Schreiben und ich wollte einfach sehen, mehr verstehen, was wir da gemacht. Und dann habe ich zu diesem Thema dann eine Masterarbeit geschrieben und angefangen zu recherchieren, was wir da erforscht, in der Thema. Ja, ungefähr so. Ich hoffe, es hängt jetzt zusammen. Es sind viele unterschiedliche Aspekte, die da zusammenkommen.
Total spannend. Du fängst ja diese Masterarbeit sehr, sehr, sehr spannend an mit einer kleinen Erzählung, wo du mit einer anderen Person zusammensitzt, so habe ich das gelesen, und dann fragst, worüber sollen wir heute schreiben? Was ist das für eine Szene, die du da beschreibst?
Ja, ich habe eine Kollegin von mir in der Praxis, also die Praxis, die ich leite in Berlin für Körperarbeit, zusammen mit 2 Kolleginnen. Da arbeiten auch weitere Menschen mit Körperarbeit oder mit unterschiedlichen Therapieformen, arbeiten auch hier. Und eine von diesen Kolleginnen, sie ist, seit sie relativ klein ist, blind und hat auch seit einigen Jahren hört sie nicht so gut. Und wir haben einen Austausch, weil sie arbeitet auch mit so Poesie und Haptik. Und seit sie hier arbeitet bei uns, seit 2 Jahren, haben wir so einen Austausch, wo wir untersuchen diese Verbindung zwischen Bewegung, Berührung und Schreiben. Und da wählen wir ein Thema jedes Mal, dann bewegen wir uns ein bisschen im Raum mit diesem Thema, sehen, was so kommt, durch die Bewegungen kommt. Und dann setzen wir uns hin und schreiben zum Thema. Und manchmal machen wir eine zweite Runde, wo wir dann Text teilen, also so Textteile miteinander teilen und dann mit dieser Texte dann wieder in Bewegung gehen und dann uns nochmal hinsetzen und die Texte ergänzen von das, was irgendwie was für körperliche Impulse da kommen. Also diese kleine Szene, da geht es darum, um das Gefühl, was ich habe, dass es so viel, dass mein Körper so viel zu jedem Thema weiß. Also wir haben da über Berührung geschrieben und zu merken, es ist ganz anders, wenn ich mal einfach hinsetze und zu Berührung schreibe oder wenn ich erstmal mich in den Raum hinstelle, mich anfange zu bewegen und über Berührung so nachdenken, während ich mich bewege oder während ich meinen eigenen Körper spüre, dass es weiß so viel mehr über Berührung, als was ich so stillsitzend ja, vor dem Computer oder vor dem Papier über Berührung sagen könnte. So, das ist diese Szene.
Die ist total berührend oder zumindest hat sie mich berührt. Und ich hatte sofort Lust, das auszuprobieren. Es ist ja irgendwie nicht nur mit dem eigenen Körper in Kontakt sein, sondern auch mit anderen. Es bringt irgendwie diese Schreibgruppendynamik so schön mit rein, ne? Dieses in Austausch sein. Ja, trotzdem vielleicht noch mal so theoretisch, was ist denn, du hast ja, hast diesen Begriff Embodiment, über den du
Ja.
schreibst. Was ist das? Was ist Embodiment?
Ja, komplexer Begriff. Es wird, es ist so ein Begriff für die, also was beschreibt so die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper, könnte man sagen, irgendwie einfach. Also ja, es wird benutzt sehr oft interdisziplinär, also eine unterschiedliche, es wird in viele unterschiedliche Bereiche benutzt, also wissenschaftlich erforscht und so, und es versucht, diese Verbindung zwischen Körper und Geist zu beschreiben, also oder so, was das ist. Also es gibt embodied, ja, embodied cognition, embodied learning, Embodiment wird, also dieser englische Begriff wird einfach oft benutzt, um diese Verbindung zu erfassen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das miteinander mit dem Schreiben zu verbinden?
Es war viel, also diese von meiner eigenen Erfahrung, also von dieser Erfahrung aus der Körperarbeit, das ist, ja, dass es einfach zusammenhört und dass es vieles erleichtert. Also für mich, ja, diese zu merken, ich komme aus einer sehr, also meine Mutter arbeitet als Übersetzerin, also es ist sehr irgendwie so, es ist ein sehr, eine Familie, wo viel gedacht, gede also es ist irgendwie viel irgendwie diskutiert und reflektiert und es ist viel irgendwie Kopf, ist von meinem Gefühl. Und dass die Körperarbeit war so eine Öffnung zu eine andere Art von Wissen oder eine andere Art von Sein, ein bisschen. So, also klar gibt es immer, Körper ist immer dabei, aber irgendwie so der Bedeutung vom Körper. Und ja, für mich hat es einen anderen Zugang Schreiben geöffnet. Also ich glaube, dass also einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dass es so viel flüssiger sein kann. Ich glaube, deshalb habe ich dieses Thema gewählt, weil ich wollte noch mehr verstehen, wie subjektiv das ist, glaube ich, oder wie viel man es erfassen kann als irgendetwas, was viel mehr betreffen. Also es ist aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung und was wird dazu gesagt. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich durch die Masterarbeit verstanden habe. Ja, das, was ich durch die Masterarbeit verstanden habe, habe ich auch, dass es in den letzten 20, 30 Jahren Embodiment ist so ein etwas, was gerade jetzt sehr viel mehr erforscht wird oder diese Verbindung zwischen Körper und Kognition oder so, also dass da viel mehr Forschungsliteratur, das ist so, ja, in den letzten 20 Jahren viel intensiver präsent und das, ja, so langsam kommt das mehr, also wird es auch mehr, glaube ich, ein bisschen breiter angenommen, auch so in der, also Wissenschaftlich. Es gibt Unterschiede. Es gibt schon seit längerer Zeit mit Körperarbeit, also es ist, und auch mit Körpertherapieformen, Traumatherapieformen. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen länger. Das, ja, es gibt also eine längere Geschichte davon und auch mit Phänomenologie oder so etwas. Also so in der Philosophie, glaube ich, gibt es viel mehr diese Verbindung, aber das ist in andere Bereiche in der Wissenschaft, in Neurowissenschaften, ja, auch in Pädagogik oder so, also dass es da wirklich mehr und mehr Raum bekommt jetzt. Und das war total spannend zu entdecken. Okay, es ist nicht nur, es gehört nicht nur in der esoterische Ecke oder in der irgendwie so, es wird mehr und mehr angenommen. Ja.
Was hast du denn für dich und was hast du denn festgestellt über die Verbindung zu dieser Forschung und dem Schreiben?
Ja, wie kann ich das zusammenfassen? Also das, was ich so spezifisch mich angeschaut habe, war auch so schreibdidaktische Angebote in Hochschulen. Also was da angeboten wird, also Schreibzentren, das, was ja auch eine relativ junge Geschichte hat, besonders in deutschsprachigen Kontexten, das ist Schreibzentren, dass es erst so seit Anfang 90er Jahren ja mehr so schreibdidaktische Angebote gibt für Studierende. Also dass man es überhaupt als notwendig sieht, Schreiben so, ja, so
Thematisieren
ja,
vielleicht?
thematisieren, helfen, also irgendwie
Und das ist
unterstützen, also die Studierenden dabei zu unterstützen oder einen Raum dafür anzubieten, wo man das irgendwie lernen kann oder ja, Zugang dazu, noch einen tieferen Zugang dazu bekommen. Wie kann man wissenschaftlich oder akademisch schreiben? Und ich habe mich die angeguckt und also einfach, also mit einem Fokus darauf, wie ist es. Inwieweit werde die Embodiment, also im Wissen aus Embodiment beim schreibdidaktischen Angeboten an Hochschulen, an Universitäten, besonders im deutschsprachigen Raum, aber auch so generell, ja, wie wird es da angenommen oder wie kommt es da an? Und ja, was ich entdeckt habe, also ich habe entdeckt, dass es weniger wissenschaftliche Artikel auf Deutsch zu dieser Verbindung gibt, gerade irgendwie die akademischen Schreiben und oder ich habe wenige gefunden wenigstens. Also es kann sein, dass ich da auch, also bestimmt habe ich einige Sachen übersehen oder so, aber ich habe wenige deutschsprachige Artikel in diese Schreibdidaktik und Embodiment gefunden. Aber ich habe einiges aus USA, gibt es schon einiges, also auch so Projekte auszuprobieren, wie kann man in Schreibzentren so Embodiment-Wissen oder körperorientierte Ansätze verwenden, um die Studierenden beim Schreiben zu helfen, beim Schreibblockaden oder um ein Thema zu finden für eine Abschlussarbeit oder sowas. Und gleichzeitig habe ich entschieden, dann diese Umfrage zu machen über Schreiben an Hochschulen-Netzwerk. Und da habe ich sehr viele Antworten bekommen von den Schreibcentern. Also ich habe 50 sehr schön reflektierte Antworten zu meinen Fragen hat der Körper eine Bedeutung im so Schreibberatungssetting, hat es eine Bedeutung für das Schreiben an sich? Auf welche Weise wird das irgendwie thematisiert oder auch praktiziert, der Körper mehr einzubinden? Und da war auch so meine Entdeckung, dass es total viel Interesse gibt, auf jeden Fall in also diese Verbindung und dass es wirkte so von der Umfrage oder die geantwortet haben, diese 50 Antworten, die ich hatte, dass vieles auch umsetzen oder mitbedenken, wenn sie Schreibberatungen geben, dass sie denken an wie der Raum gestaltet wird. Es wird mitbedacht, irgendwie so wie, was für körperliche Bedürfnisse die Studierenden mitbringen, wie mit Pausen, Ausgleich umgegangen wird. Also es wird mitbedacht und dass viele sich auch wünschen, dass es mehr, also dass es noch mehr Raum haben würde. Also dass viele auch kommentieren auf den Mangel an Seminarräume, Lehrräume, wo Bewegung möglich ist. Also dass viele irgendwie relativ viele Räume in Hochschulkontext oder so, die relativ bewegungsunfreundlich sind, und oft nicht einfach überhaupt so, ja, für so körperliche Wohl, also ja, das Wohlsein, ja, dass sie nicht so richtig dafür gemacht sind und dass es eigentlich gut wäre, mehr Möglichkeiten zu haben. Ja, und dann habe ich auch ein bisschen, also ich habe recherchiert, einige Hochschulen habe ich mich genauer angeguckt bei der Schreibzentren, was wird angeboten, was wurde körpermitbedacht wert. Und es gibt einige deutschsprachige Hochschulen, wo es auch sehr thematisiert wird. Also auch teilweise wird es halt über der Umgang mit Prokrastination oder mit Stress, also dass da irgendwie so Stress reduzierende Möglichkeiten, also so Atemtechniken lernen oder Meditation oder solche Sachen, um mit dem Stress umzugehen. Aber zum Beispiel bei der TU in Dresden, die haben bei der Uni-Bibliothek, haben sie, also wird so direkt über Embodiment auch gesprochen, oder es wird, die thematisieren viel, wie kann man sich, also wo setzt man sich hin zum Schreiben? Wie kann man einen Raum, einen Schreibraum für das, also so gestalten oder auswählen, dass es einem gut geht, dass man genug Licht hat, Tageslicht, und dass es bequem ist. Also solche Sachen, wo der Körper auch mitbedacht wird. Und das war auch schön zu entdecken. Okay, es gibt diese unterschiedliche so Ansätze oder Versuche, irgendwie da der Körper mehr mitzubedenken.
Du hast gesagt, in den USA hattest du auch Projekte gefunden, wo das mitgedacht wird. Also kannst du ein paar Beispiele sagen?
Ja, ich bin schlecht mit Namen, also ich muss das nochmal gucken. Also es gab in, also die, ich hatte ein paar so in der, es gibt ein älteres Beispiel, ist von mit Sondra Pearl, heißt sie, und sie hat, also sie ist eine Professorin für Composition und Rhetorik. Sie hat seit den 80er Jahren hat sie angefangen mit einer Form von therapeutischer Methode, das heißt Focusing, was ich vorher nicht kannte. Also das habe ich auch über eine Kommilitonin von mir so erfahren. Ich kannte es nicht aus meiner Körperarbeit, aber es ist relativ, also es ist bekannt. Und sie hat das wurde von einem Psychologe entwickelt, Genlin, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber also sie hat diese Methode genommen von der Therapie und das mit Studierenden verwenden in der Composition Studies, also in der amerikanischen Form von so schreibdidaktischer Angebote für Studierende, das, was alle Studierenden an US-Unis, also ich glaube, die meisten, die müssen so einen Kurs am Anfang vom Studium machen, wo sie sich mit Schreiben auseinandersetzt. Und diese Focusing-Methode, da wird es viel über Körperbewusstsein gearbeitet, also dass man sich, man benutzt, man spürt im Körper rein und untersucht, was gibt es da für, also was kommen da für Empfindungen, und dann versucht man über diese Empfindungen, über bestimmte Spannungen oder zu merken, wie der Herz schlägt oder wie etwas sich plötzlich also, ja, zusammenzieht oder erweitert, versucht man daraus Informationen zu ziehen, was ja, wie man so irgendetwas gerade steht, so ein bestimmter Thema. Und sie hat es dann mit Studierenden benutzt, um auch auf Themen zu kommen, worüber möchte ich schreiben oder was um sich Fragen für die Arbeit, für die schriftliche Uni, also für die wissenschaftliche Arbeit zu kommen. Also auf der, wenn man ein bestimmtes Thema hat, oder ja, warum interessiert mich dieses Thema? Und dann nicht sofort irgendwie versuchen aus dem Kopf heraus, also so irgendwie, ja, warum interessiert mich dieses Thema, sondern erstmal entspannen, weggehen von der, also sich zurücksitzen und erstmal atmen, im Körper spüren. Und diese Frage so Richtung Körper sich zu so stellen, was, ja, und zu merken, wie reagiert der Körper drauf, und dann das benutzen, um dann weiterzukommen mit der Ja, was kommen mehr für Fragen? Was kommen da für unterschiedliche Themen, Unterthemen dazu? Die Möglichkeit daraus dann erst danach dann einen Fließtext zu machen, so Freewriting-Text oder ein Cluster, wo man, also sie nennt es so, dass man in Kontakt mit dem implizites Wissen kommt. Das, was ich vorher auch ein bisschen gesagt haben in meinem Austausch mit meinen Kollegen, dass das, was der Körper weiß oder erfahren hat, also das, was der Körper zu einem bestimmten Thema so Wissen gesammelt hat, was man vielleicht noch nicht verbal, also noch nicht oder vielleicht was, wo man nicht mal einen verbalen Zugang haben kann oder also versuchen zu sehen, ja, was kann da verbalisiert werden? Also, dass wir viel mehr wissen, weil wir, also geht ja davon aus, genauso wie mit Körperarbeit, dass wir erleben alles als Körper. Nur wir gehen durch die Welt als Körper, nicht als getrennter, so. Also wir gehen als körperliche Wesen durch das Leben. Wenn wir auf jemanden trifft, dann treffen wir diese Person als Körper, wenn wir irgendetwas lernen, also schon als kleine Babys, lernen wir dadurch, dass wir Körper sind. Ja, wir berühren Sachen, wir bewegen, also wir nähern uns, wir distanzieren uns, wir verstehen, dass so Gegenstände da sind und dann wieder irgendwo anders. Und dass das weiter so auch so geht. Wir erfahren ganz viel und lernen ganz viel über den Körper und mit dem Körper. Und dass dieses Wissen nicht alles so verbalisiert oder explizit wird, und dass wir vieles von implizites Wissen haben über unterschiedliche, also alles Mögliche haben. Und wenn wir uns mit dem Körper verbinden oder wenn wir mehr Aufmerksamkeit für Körper empfinden oder für körperliche Vorgänge, also eben das, was wir im Körper spüren, dass wir dann dadurch einen Zugang zu diesem implizites Wissen bekommen haben. Und das hat sie, also Sondra Pearl hat das seit der 80er Jahren, glaube ich, gemacht. Also du so verwendet mit Studierenden und das ist schon irgendwie relativ etabliert, ihre Methode. Also sie hat ein Buch über also Guidelines for Composition, wo das beschrieben wird oder wo die Methode so ein bisschen weiter erklärt wird. Ja, also das ist ein von den älteren Beispielen. Dann habe ich mehrere so Forschungsartikel gefunden und einige davon ausgewählt. Es gibt eine andere amerikanische Autor, der auch länger, also der auch viel irgendwie mit so Schreibberatung arbeitet in der USA, der Keith Yotsoi heißt er. Da weiß ich auch nicht genau, wie er sein Name ausspricht, aber er hat auch also viel mit eine andere Methode, Alexander-Technik. Das ist auch eine Form von Körperarbeit, was viel auch von Sänger und Schauspieler und so benutzt wird. Und viel über so Ausrichtung und auch eine Form von Entspannen, also automatische Spannungen entspannen. Er hat das in Schreibberatungen oder das Wissen davon in Schreibberatungen mit Studierenden auch verwendet. Und ja, das ist ein von den anderen Beispielen, die ich in der Masterarbeit auch beschreibe. Ja.
Das heißt, brauchen Menschen, die beraterisch, coachend mit Menschen an ihren Schreibthemen arbeiten, eine Körperausbildung?
Ich glaube, also vielleicht eine Körperausbildung, also nicht, also ich glaube, es gibt einfach, also es gibt ganz viel, glaube ich, Intuitives, was also auch von dieser Fragebogen, das war wunderschöne Antworten darauf, also das, was Und ich glaube, die meisten haben keine Körperausbildung dazu, denke ich wenigstens. Also ich kann mir vorstellen, dass einige von denen, die es tiefer reflektiert haben, ihre eigene Erfahrungen hatten. Also so eigene Erfahrungen mit Körperarbeit oder mit, ich weiß nicht, so, also auch aus Yoga, Meditation oder so irgendwas, dass sie es selber die Erfahrung haben, wie was das für Unterschied machen kann, der Körper mehr mit einzubeziehen, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass man an sich eine Körperausbildung braucht. Aber ich denke, dass es schon sinnvoll ist, oder das ist mein so Schlussfolgerung für die Masterarbeit, dass es schon sinnvoll wäre, mehr von diesem Embodiment-Wissen, also nicht nur aus der Körperarbeit, sondern auch das, was jetzt wissenschaftlich wirklich jetzt erforscht wird und auch also was relativ etabliert ist in der Neurowissenschaften und so über verkörpertes, also Embodied Cognition oder so, ja, dass wir denken nicht, also unser Gehirn ist nicht entkoppelt von der Körper. Es funktioniert die ganze Zeit, es ist eine Wechselwirkung. Also wir sind eine Einheit aus. Ja, der Kopf ist Teil vom Körper. Es ist einfach irgendwie und vieles von dem, was wir, also wir funktionieren so und vieles, wie wir Sachen erfassen oder wie wir Sachen wissen, ist eine körperliche Form von Wissen oder es ist eingebettet im Körper. Und wir sind als Körper auch eingebettet in einen Kontext, so wie wir Sachen wissen und wie wir dann auch die weitervermitteln durch zum Beispiel durch Schreiben, wenn wir uns in Schreiben ausdrücken, ist. Ja, es ist etwas, ja, wo der Körper eigentlich, ja, der Körper ist automatisch dabei, aber das wird oft weggedacht und dass er so kontraproduktiv ist. Also, dass wir viel, viel gewinnen können, wenn der Körper mehr dabei ist. Und ich denke, diese Art von Wissen wäre schon sinnvoll, dass es, ja, dass es noch, vielleicht noch bewusster, angenommen in Schreibberatungskontexten oder also so wie, und ich finde, das gehört auch dazu, zu Traumabewusstsein, also so ein basales Wissen über wie Trauma funktioniert, ja, und wie man mit Menschen, die unterschiedliche traumatische Erfahrungen konfrontiert wird, also wie man mit denen gut umgehen, weil ich glaube auch da irgendwie von, also ich glaube, dass wir auch, ja, wie gesagt, also dieses Traumabewusstsein, das ist einfach in viel mehr, überhaupt in viel mehr Kontexte ein Traumabewusstsein sein sollte, weil ich glaube, es ist einfach etwas nicht etwas Ungewöhnliches, traumatische Erfahrungen zu haben. Das ist also so kleine und große Traumas. Und ich glaube, dass das Schreiben und akademischen Kontexten so sehr, sehr triggernd sind und teilweise auch Traumen hervorrufen und ja, alte traumatische Erlebnisse wieder triggern. Und also irgendwie so, es ist einfach nicht eine besonders irgendwie es fehlt mir so der Wort davor, aber auf jeden Fall deine Frage, das war ein langer Weg zu sagen, ja, ich glaube, es wäre wichtig, so ein basales Wissen darüber zu haben, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wäre wichtig, wenn man mit überhaupt also Schreibberatung oder in jeder Form von so Counseling und dass ich glaube, dass der akademischen Schreibberatung, also Beratung für Studierende, akademischen Schreiben, das ist ja, das ist etwas sehr, es ist nicht irgendetwas nur so für Kopf und so schreibt man etwas oder dass diese Schritte musst du machen, sondern es ist etwas, was sehr persönlich wird und etwas sehr, was an sehr viele also ganzheitlicher gedacht werden soll. Und das wäre das auch in viele Situationen. Oder das habe ich ja über der Arbeit auch entdeckt. Es wird viel so gedacht, aber ich glaube, es könnte noch mehr, ja, noch mehr akzeptiert werden oder so, denke ich. Ja. Ja.
Das ist total spannend. Ich merke gerade, dass es was mit mir macht. Also es erreicht mich irgendwie, dass du sagst, du hast vorhin gesagt, wir gehen als Körper durch die Welt. Und das ist ja total selbstverständlich. Natürlich haben wir einen Körper, aber diese, irgendwie war ich dann bei, wir sind ein Körper. Ich glaube, du hast das gesagt, wir sind ein Körper. Ich weiß nicht genau, was bei mir los ist, aber es hat halt wirklich was mit mir gemacht, dieses Ja, weil ich glaube, ich gehe oft als Kopf durch die Welt. Und wenn der Körper Symptome zeigt, ne, ich habe schon einen sehr deutlichen Körper, der sagt mir sehr viele Signale über sehr viele Ebenen. Und ich neige aber dazu, dass es mich eher stört. Wenn so, das ist so, das hindert mich jetzt. Hör auf damit, Körper. So. Ich hatte tatsächlich gestern das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich kriege Kopfschmerzen und habe gedacht, Kopfschmerzen. Ja, ich weiß. So, ne, statt immer dieses Kopfschmerzen, das ärgert mich jetzt, das stört. So, Tablette weg. Ich selber nutze sehr, 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 sehr gerne die Coaching-Methode Walk and Talk, dieses coachende Spazierengehen und habe oft schon darüber nachgedacht, warum. Ich bin nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, warum. Ich mache auch Walk and Talk mit Pony, das heißt, ich gehe mit Menschen spazieren mit meinem Pony. Die
Ach, schön.
führen dann das Pony und erzählen mir dann von ihren Themen. Und da sagte mal eine Klientin zu mir, für sie funktioniert das so gut, weil sie mich nicht angucken muss dabei. Also entweder guckt sie das Pferd an oder sie guckt den Weg an oder so. Und mein Pferd reagiert auch das bisschen. Also es ist halt kein ausgebildetes, abgestumpftes Therapiepferd, ne, sondern das ist halt ein normales Pferd. Aber nur 1,40 groß. Und wenn Leute zu ihren Themen kommen, wo die so machen, dann bleibt sie stehen und guckt sie an. Das ist, oder sie macht so einen Gesichtsausdruck dann oder legt die Ohren an oder guckt mich komisch an. So. Das finde ich total spannend. Und es ist ja, es kann, hat ja auch was damit zu tun, dass wir Sachen wirklich bewegen, oder? Also wir bewegen die Themen, wir bringen sie nach draußen. Ich kenne die Methode aus der Weiterbildung zur systemischen Beratung. Also ich bin selber systemische Therapeutin und in diesen Weiterbildungen hatten wir ganz oft, wir haben so ein ganz großer Teil davon, ist Selbsterfahrungsarbeit. Und dann kriegst du so Fragen an die Hand und dann sollst du halt losgehen. Und dann sind wir immer um den Block gelaufen und haben über die Fragen gesprochen. Und das war irgendwie auch schön, weil wir konnten es draußen lassen. Und mussten es auch gar nicht wieder mit reinnehmen.
Es ist super spannend.
Ja.
Ja, und da habe ich einen ganz schönen Text. Also weil es ja, also ich kenne erstmal, ich habe einmal habe ich ausprobiert so ein Pferdecoaching mit einer Freundin von mir, die Ausbildung zum Pferdecoach so gemacht, wo man nicht auf dem Pferd reitet, sondern auch dieses Führen. Und es war so spannend zu merken, was der Pferd, also irgendwie, wenn ich nicht klar war, dann ist es stehen geblieben. Und dann hätte ich es auch nicht zwingen können. Also so irgendwie, es ist einfach stehen geblieben und ich musste mich ganz fokussieren, irgendwie so sagen, okay, und jetzt gehen wir. So. Und dann ist es mitgelaufen. Und so merken, wie oft es stehen geblieben ist, weil ich überhaupt nicht klar war, in welche Richtung. Ja, so. Ich hatte es nicht, ich hatte es irgendwie im Kopf, irgendwie, ja, wir gehen hier hin, aber ich hatte es nicht klar kommuniziert oder es war nicht klar genug für mich selber. Hier gehen wir hin und jetzt gehen wir los. Und das war so spannend zu merken, was das in mir gemacht haben, zu merken, wo genau ist diese Richtung oder wo ist diese Klarheit. Ja, so das auf jeden Fall. Aber dann wollte ich auch sagen, es gibt eine von den Texten, die ich gefunden habe, von Jackie Herman Elliott, ein Buch, es heißt Running, Thinking, Writing, Embodied Cognition in Composition. Und sie ist auch so ein Composition-Teacher in Texas, glaube ich, oder so. Und also hat dieses Buch geschrieben, wie sie mit Studierenden arbeitet, also versuchen, Embodied Cognition zu integrieren in ihre schreibdidaktische Angebote, so Workshops, wo sie dann mit Yoga arbeitet und wo sie auch so die Studierenden auf Spaziergänge schickt mit einem Thema. Und sie spricht von drei unterschiedliche Weise dieser Embodiment-Wissen so verstehen. Also, und der eine ist restauratives Denken, also dass man Bewegung benutzen kann, um weg von der Spannung zu kommen, wo man, also wenn man sitzt an irgendetwas, also wenn man sitzt an einem Text und dann erstarrt man so ein bisschen an einen Text oder also man kommt da nicht weiter, die Möglichkeit dann, also sie spricht viel über so joggen gehen, also so dann joggen gehen, um weg von der Schreibtisch zu kommen. Und dass viele auch Autoren es auch so benutzen. Also man geht joggen oder rennen, um das Thema loszulassen. Und da gibt es irgendwie von Embodied Cognition, also dieser ein Reset, also so weg vom Thema loslassen, nicht verkrampft es festzuhalten. Dann spricht sie von also generatives Denken, generative thinking, wo man halt die Bewegung, also weg von dem Text, also man nimmt es mit, also die Fragen mit, also das glaube ich, was in wie nennst du es, der
Walk and talk.
Walk and Talk, also wo ich denke auch, der Bewegung, dass man sich bewegt und ein Thema bespricht. Und das wird ja auch, glaube ich, so Silicon Valley Walking Meetings, also wird ganz viel irgendwie auch da benutzt, also dass man einfach kreativer ist, wenn man in Bewegung ist. Und da gibt es auch, glaube ich, so wissenschaftliche Studien, einfach zu sehen, ja, es ist einfach förderlich für das Gehirn, für die ganze Struktur, wenn man in Bewegung ist, weil dann man atmet tiefer, man kriegt Sauerstoff, weil oft, wenn man still sitzt und schreibt und denkt, dann hält man die Atmen ein bisschen und man hält eine gleiche Spannung und dann, wenn man sich bewegt, dann, ja, dann kriegt der Körper mehr so Durchlauf. Es bringt mehr Stoff, aber man sieht auch Sachen umherum und das inspiriert, dann kommen mit Sachen in Kontakt. Und dass das auch so ein Aspekt, warum Bewegung förderlich ist oder so Bewegung oder Körper, also anders körperlich werden förderlich für Schreiben oder akademisches Schreiben ist. Und das Letzte, was sie ist Wissensstrukturierung, Knowledge Structuring. Und dieser Aspekt, dass man auch es benutzen kann als Metaphor, fast irgendwie. Also auch diese, ich denke auch, diese mit dem Pferd laufen und es bleibt stehen. Irgendwie, ja, hier genau auf der Weise bleibe ich auch stecken mit meinem Thema. Ich komme da nicht weiter. Und dass man es irgendwie so als Metaphor verwenden kann oder Sachen, die man auf dem Weg sieht. Oder sie spricht auch so von der Metaphor, also so eine wissenschaftliche Abschlussarbeit zu schreiben, ist mehr wie ein Marathon als ein Sprint. Also man muss es mehr als ein Marathon so verstehen als ein Sprint. Und weil man und deshalb dieses so verstehen, ah, ich muss sehen, wie ich nachhaltig mit mir selber, mit meinen Ressourcen umgehen kann, dass ich bis zum Ende von diese ganze lange Weg kommen kann und nicht irgendwie ja, nicht so akzelerieren die ganze Zeit, nicht irgendwie so die ganze Zeit auf Gas drücken. So. Also ich muss mir so denken, dass dieser dann joggen gehen, die Möglichkeit ist, auch so der eigene Arbeitsprozess fast metaphorisch zu verstehen. Also joggen zu gehen oder auch Yoga zu machen oder wie in einem von meiner anderen Beispiele aus der Masterarbeit, wo sie mit Feldenkrais, mit einer anderen Form von Körperarbeit gearbeitet haben. So ein Verständnis dafür, wie benutzen wir den Körper? Ja, wie wird irgendwie so kleine Bewegung, also wie können wir die eigentlich neu verstehen, also wenn wir die genauer angucken? So ein bisschen, ja, also mit weniger Widerstand machen oder sowas und dadurch auch verstehen, wie kann ich auf eine ähnliche Weise mit meinem Thema umgehen, mit den Fragen, die mich beschäftigen, mit. Wie kann ich einen anderen Zugang zum Thema bekommen, dadurch zu merken, es ist so ein, ja, mich mit mir und so ein Neugier gegen der eigene körperliche Verbindung mit der Welt zu richten. Es ist eigentlich, also es ist schwierig zu, also es ist auf diese Weise zu erfassen. Es ist einfach, ich finde es ein unglaublich komplexes, wunderschönes Thema. Es ist ein bisschen, ich finde es schwierig zu einfach so auf den Punkt zu bringen. Also ich habe auch viel damit irgendwie gekämpft in der Masterarbeit. Aber es, also das war so einige Aspekte, die ich total spannend finde und was ich dann auch so mit dieser, ja, warum funktioniert das so gut, spazieren gehen und über ein Thema so, also zu sprechen? Warum kommt man auf andere Ideen, wenn man in der Dusche steht oder manchmal sogar, wenn man prokrastiniert und die Wohnung putzt, dass man dann plötzlich kann man die Zusammenhänge finden, die man vorher nicht gefunden hat. Vielleicht nicht nur genau die, also nicht wegen einer bestimmten Aktivität, aber auch, weil man irgendwie davon wegkommt oder weil man es in einen anderen Kontext denkt oder ja, in andere Begleitung. Und ich denke, diese mit der Pony, das hört sich wunderschön an. Das hätte ich auch gerne als extra Möglichkeit gehabt in meiner. Ich hatte wunderschöne Begleitung in der Wasserarbeit, aber das wäre auch so etwas, das stelle ich mir sehr schön vor, mit der Pony spazieren gehen und gleichzeitig so Aufmerksamkeit für die Fragen und Themen.
Ja, es ist ja, ich habe auch gerade gedacht, ich habe aufsuchend gearbeitet eine Zeit lang in der Frühförderung mit Kindern und Familien. Und ich kann selber total schlecht gucken und darf keinen Führerschein machen. Und das heißt, ich habe alles mit dem Fahrrad gemacht. Und dann das, ich habe auf diesem Fahrrad, das habe ich eigentlich immer verarbeitet. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, als mein Fahrrad kaputt war in einer Werkstatt und ich bin mit dem Bus gefahren. Und ich fand es, das war ein Gefühl, wie nicht von der Stelle kommen.
Ja.
Und habe gemerkt, ich brauche diese Beinbewegung. Ich brauche das, dass es sich bewegt und dreht. Und dann kann es sich auch bewegen. Manchmal, das war das Spannendste, ne? Wenn ich dann so in einem Fall drin war, dass ich aus Versehen zu denen gefahren bin, statt zu einer anderen Familie, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das, also, für mich ist es auch total wichtig, dieses, es ist irgendwie befreiend, zu bewegen und dabei es laufen zu lassen. Also nicht verkrampft zu denken. Und ich musste an einer Stelle, als du gesagt hast, dieses akademische Schreiben in Verbindung mit der freieren Bewegung, das Akademische hat ja auch sehr starre Strukturen. Also
Ja.
dieses, was ja total schön sein kann. Ich finde, es kann total schön sein, weil es kann einen Rahmen geben und es kann irgendwie wie so ein Richtungsding, ne? Du bist nicht ganz, du bist nicht ganz alleine vielleicht auch dadurch, dass es eben diese starken Strukturen gibt und diese Zitationskonvention und so. Das kann alles total viel Sicherheit geben. Und irgendwie können die Gedanken vielleicht aber auch noch mehr fließen, wenn wir uns dann bewegen. Also das kann ich, wäre jetzt so mein Gedanke dazu, wie das
Ja,
miteinander zusammenhängt.
und vielleicht auch das ist eine, also so einen Rahmen zu haben, also einen sicheren Rahmen zu haben, ist eine Sache und eine, also, oder ein Gefängnis, so der Unterschied zwischen so das Gefühl von Gefängnis oder sicherer Rahmen oder so ein Rahmen, die man als irgendwie so als Orientierungspunkt, als irgendetwas, womit man sich auseinandersetzen kann und auch ein bisschen herausfordern oder so etwas. Das als eine Sache oder als irgendwie so strenge, irgendwie, du bist hier drin gefangen. Oder auch, wie ich es manchmal erlebe oder auch während der Arbeit so immer wieder erlebt habe, wo ich so in Krise gegangen bin mit der Arbeit, das Gefühl irgendwie, das ist eine so, entweder gehörst du dazu oder du gehörst nicht dazu. Also so eine Art irgendwie gefangen auf der Außenseite. Das ist irgendwie so, du wirst hier also so wie so ein VIP-Club oder so irgendetwas. Ja, schaffst du es irgendwie zu dieser Rahmen zu halten und sonst irgendwie bist du raus. So, oder und wie, also ich habe viel, also diese Arbeit hat mir viel, für mich war es auch ein Prozess so von Aufverarbeiten, von viel, Ich war lange so in akademische Strukturen, einfach um es auch so ein bisschen zu verarbeiten, also um mich ein bisschen in gewisser Weise mich davon nicht so befreien, nicht ganz so befreien, weil ich finde es auch, es hatte irgendetwas in diese Rahmen zu schreiben, aber mich freier zu fühlen da drin, zu sehen, okay, ja, es hat einen gewissen Sinn und solange es diesen Sinn hat, dann halte ich mich dazu, weil es Sinn macht und wenn es nicht mehr für meine Zwecke Sinn macht, also für meine Art von diesem Wissen verarbeiten und ja, das, was ich empfinde als der beste Weise, es irgendwie ja, ich weiß, darzustellen oder zu vermitteln, das, was ich herausfinde, dann erlaube ich mich auch davon wegzugehen oder es anders zu verwenden. Und dann kann es noch mal reflektieren und so sehen, ah ja, erfüllt es trotzdem die wissenschaftliche Standards dafür. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt entschieden, jede Kapitel mit einer kleinen so autoethnografische Beschreibung aus der Prozess anzufangen. Und das habe ich so in einige andere Arbeiten gesehen und total geschätzt. Und ich glaube, es kann bestimmt Probleme, also es ist gut, also problematisieren, also man muss es nicht immer so machen. Also ich glaube, diese irgendwie nicht, also dass das der neue irgendwie, okay, dann soll es immer irgendwie autoethnografisch und es soll immer irgendwie verbunden mit irgendwie, also es soll irgendwie so mehr so Roman. Es ist nicht so, dass alle wissenschaftliche Arbeit dann so sein sollen oder das ist, aber einfach zu sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, was, wenn man es irgendwie so starr gesagt wird, so darf's, ja, man darf nicht ich schreiben und man darf nicht, also das wird ja schon irgendwie viel lockerer geworden in vielen Disziplinen jetzt, so wie ich es verstanden habe, aber also diese starre, ja, es soll nicht ich und man soll nicht sichtbar sein als Autorin, also man soll, weil wissenschaftlich heißt irgendwie neutral und auf Distanz und dann wird auch vieles verloren, glaube ich. Also der Wert da drin zu sehen, wer schreibt da oder wie kommt man zu dieser Aussage oder warum sieht man es so? Das ist ja, das ist ein totaler Wert haben, eine klarere Ich dazu haben, der schreibt. Und auf gewisse Weise kann das wissenschaftlicher sein, also oder näher an die wissenschaftlichen Ziele kommen, als wenn das weggelassen wird, also wenn man starr versucht, das so vermeiden. Und manchmal, ja, manchmal geht es vielleicht zu viel in das Subjektive dann und weg von irgendetwas, was so größere Perspektive oder so etwas, oder dass es sehr viel ist, nur der eigene Schuh anzugucken. Aber ja. Also mit diesem Rahmen ein bisschen freier, also mehr zu sehen, naja, was ist wirklich der Sinn von Wissenschaft? Was ist der eigentliche so Kern von wissenschaftlichen Arbeiten in unterschiedlicher Disziplin? Das ist ja unterschiedlich, was da gebraucht wird und wie kann man dann von da aus ja besterweise selber damit umgehen in der eigenen Arbeit? Und sich in gewisser Weise also nicht so gefangen fühlen von dieser, also nicht so starre Regeln, sondern ein bisschen mehr offen.
Was würdest du denn sagen, wie können Menschen sich selber helfen in solchen mit Körpermethoden? Also wenn sie das jetzt hören und sagen, ich finde das total spannend und ich komme auch an so Punkte, ich habe gerade auch nebenbei gedacht an eine Person, mit der ich arbeite, die kommt zu mir und hat so ein Thema mit Deadlines. Was würdest du dir raten? Wie könnte sie vielleicht auch mit sich selber, sie sich selbst schon helfen mit solchen, mit irgendwie, keine Ahnung, körperlichen Methoden? Was kann sie machen?
Es könnte ein einfaches Antwort sein, aber ist es nicht irgendwie? Ich glaube, es ist kompliziert. Also das ist auch so etwas, was ich durch die Arbeit irgendwie für mich entdeckt habe. Ich glaube, es ist total hilfreich, unterschiedliche Methoden zu haben, so wie Atemtechniken oder irgendwie zu, für mich hat das total viel geholfen, immer wieder zwischen so Schreibblocken und dann also zu schreiben, so halbe Stunde und dann tanzen oder so. Also das habe ich zusammen mit einer Kommilitonin auf so online gemacht, was wir so Pomodoro-Methode benutzt haben, 25 Methoden, 25 Minuten und dann ein Lied tanzen und dafür. Und das war total hilfreich, um irgendwie frei zu bleiben. Das ist richtig, das war einfach eine beste Sache, die ich gemacht habe. Also ich glaube auf jeden Fall, an körperlicher Ausgleich, so Bewegung, ja, Atmen, Entspannung, aber auch so ba Basisbedürfnisse, esse ich genug, trinke ich genug, also auch solche Sachen zu denken. Aber das Schwierige darin ist, dass gerade in Krisen, und das kenne ich von mir selber und habe ich irgendwie noch mal klar erfahren in dieser Arbeit, ist, dass wenn man so in Krisen kommt, dann ist genau das, sich um sich selber kümmern, ist das Schwierigste, glaube ich, für viele Menschen. Also für mich ist es auf jeden Fall so, aber für viele Menschen, also da gibt es so etwas sehr, bei vielen sehr Hartes und irgendetwas, was ich glaube, was wir in der Schule antrainiert bekommen haben, irgendwie ja uns disziplinieren auf eine sehr harte Weise. Ich soll mich nicht um mich kümmern und alles, dann gibt es so dieses so Ausbrechen, also dann gibt es diese so Prokrastinationskraft, die dann da durchbricht, oder so verstehe ich es, wenigstens für mich selber, dann irgendwie so, dann, ja, dann plötzlich, lenke ich mich ab mit anderen Sachen und gehe irgendwie, also weil ich sehe es, also ich verstehe es so, also fast irgendwie so, weil ich zu viel, weil mein Körper und mein ganzes so Nervensystem sagt, also jetzt muss es hier aufhören. Also das ist eigentlich Prokrastination teilweise eine gesunde Reaktion ist auf zu wenig Ausgleich. Teilweise, nicht immer, also bestimmt gibt es andere, also aber ich habe es so für mich verstanden. Also ich verstehe es
Ja.
teilweise so.
Ich liebe
Und
das Wort Prokrastinationskraft. Das ist großartig.
Ja, das ist spannend. Ne? Also es ist auch Asien, also es ist so wie immer, ich glaube, das gibt es viel in so in Traumatherapieansätze, diese zu sehen, dass das, was wir auch teilweise sehr destruktiv gegen uns selber tun, das immer wertzusetzen als eine Strategie, um Schmerz und mit Schmerz und Angst umzugehen.
Es ist ja auch so ein systemischer Leitsatz, weißt du, jedes Problem ist eine versuchte Lösung.
Ja, und so ist das ja, also irgendwie so alles, also sogar irgendwie so, Drogenkonsumption und Alkohol, also ist ja
Ja.
alle, viele so, ist einfach, es ist eine Weise, der oft irgendwie effektiv genug war, eine lange Zeit effektiv genug, um mit irgendetwas umzugehen. Und Prokrastination ist ja auch irgendwie so, ich halte es nicht aus. Und etwas ist so kraftvoll in mich, dass es mir irgendwie da rausreißt aus der Situation. Und dann oft, leider ist es ja auch so, dass es uns dann nicht dabei so gut geht, weil wir uns weiterhin verurteilen, wenn wir so etwas, also, ja. Aber das, was ich sagen wollte, also, es ist komplex, damit umzugehen, weil ich glaube, oft in dieser Situation werden wir so hart mit uns selber, dass wir ja, das ist schwierig, überhaupt irgendwie diese Werkzeuge zu benutzen. Oder so der so richtig tiefe Krise, die ich hatte während dem Masterarbeitprozess, das Gefühl war, nichts funktioniert. Also ich kann dann irgendwie meditieren und atmen und dann kann ich endlich schlafen und dann wache ich irgendwie 3 Stunden später mit Herzklopfen auf und habe das Gefühl, ich komme da nicht weiter. Und das hilft ja nicht, wenn ich mich jetzt irgendwie hinlege und entspanne, weil ich eigentlich muss ja da weiterkommen. Und da habe ich das Gefühl, dass ja nicht was kann ich für mich selber tun, sondern dass es viel um Koregulation geht, also um Kontexte, und da kommt halt ja diese so Schreibberatung, gute Schreibberatung rein, also gute Kontexte in der Uni. Also deshalb denke ich, dass gerade diese Embodiment-Wissen gerade so in der Schreibberatung, in Schreibcenter-Arbeit, das ist besonders irgendwie einfach Sinn macht, dass es da angesiedelt ist. Also es, am liebsten in der ganzen Unisystem sollte es präsent sein und sollte es irgendwie so
Total.
ein bisschen sein. Aber besonders in der, also da wäre es, ja, es würde einfach total, es macht einfach total Sinn, dass man da, weil da kommen Menschen hin mit, wo sie feststecken oder nicht mehr weit kommen oder vielleicht im besten Fall irgendwie weit davor, so dass sie, bevor sie überhaupt zu einem Punkt kommen, wo sie das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, da die Möglichkeit zu koregulieren. Also vielleicht nicht mal irgendwie, ah ja, mach diese Atemübung oder du musst nur ein bisschen mehr irgendwie Sport machen oder so, also, weil oft kommt das nicht, also es kann da nicht ankommen, aber überhaupt, dass man jemanden trifft, der irgendwie der selber so, der weiß es, also der es trainiert hat oder so, so wie auch Coaches, so wie du und alle, also es so trainiert hat, einen Raum zu halten für Unterschiedliches, was da ist, an Emotionen, an Gedanken und so und nicht irgendwie, ja, die nicht mitgetriggert wird, der einfach so, ja. Es gibt diese, halt dieser Begriff Co-Regulation von so
Ja.
Nervensystem, also auf der einen
Ja.
Seite Selbstregulation und diese, aber ich glaube mehr und mehr auch aus der Körperarbeit, aus meiner Erfahrung als Körper, also mit Klienten, wenn ich mit Einzelnen arbeite, dass es einfach, dass der Co-Regulation ein viel, teilweise eine viel wichtigere Rolle hat als die Selbstregulation. Selbstregulation ist super hilfreich, aber es ist schwierig, wenn wir nicht irgendwie Kontexte haben. Eigentlich mussten wir irgendwie so gucken, dass wir genug gute Kontexte haben, wo wir gehalten werden. Und dass es deshalb so schwierig ist, wenn wir nicht sichere Kontexte haben, wenn wir in einer sehr, wie einige von meinen Klienten irgendwie, wenn man so sich in einer sehr destruktiven Kontext befindet, weil dann kann man irgendwie da hinkommen mit Atemübungen und man kann ganz viel so Atemübungen, Entspannung und Abgrenzung und Resilienz und so und dann will man die ganze, also dann ist es so ein Kampf die ganze Zeit und klar, es gibt bestimmte Kontexte, wo man einfach in irgendeiner Weise durch muss, aber es gibt auch viele Kontexte, wo man vielleicht einfach weggehen soll oder wo man sich, also wo man gucken kann, wie kann ich deine gute Kontexte innerhalb, wie kann ich irgendwie so kleine Widerstandskontexte aufbauen, irgendwie, wo wir einander stärken, weil irgendwie Einzelkämpfer zu sein, das hat eine begrenzte Kapazität, das ist sehr, also ich glaube, man brennt sehr, sehr schnell aus, einfach, oder mit der Zeit auf jeden Fall.
Es ist total schön, weil also diese Koregulation ist ja etwas, was wir aus der Traumaarbeit kennen. Dass du, ist auch nochmal sowas, dass es total wichtig ist, eben diese Selbsterfahrungssachen zu machen, dass du Supervision machst, dass du, ne, und einen guten Zugang zu dir hast dabei. Es gibt in einem Fachbuch, aber ich weiß gerade nicht mehr in welchem. Es könnte zu Ego State sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt so ein Bild, das ist auch aus der Traumaarbeit, da sitzt die Therapeutin und der Klient. Und der Klient hat so einen Drachen dabei. Und zwischendurch hebt der Drache den Kopf. Und wenn der sieht aber, dass die Therapeutin ruhig bleibt, dann kann der sich auch wieder schlafen legen. So. Und das ist eine der faszinierendsten Arbeiten, finde ich. Und es ist etwas, was ich tatsächlich. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe es tatsächlich aus der Arbeit mit dem Pferd gelernt, ne? Dass ich am Anfang hatte ich große Schwierigkeiten mit ihr, weil sie wollte nicht zu mir kommen und sie stand in einem offenen Stall. Und ich habe mich ganz viel mit dieser Horsemanship und Pferdekommunikation beschäftigt und was brauche ich für eine Körperhaltung? Weil ich wollte nicht anfangen, sie mit Futter zu locken, erst recht nicht, wenn da 20 andere Pferde drumherum stehen. Also habe ich ganz viel mit Körperarbeit gearbeitet und habe in der Zeit ja aber auch mit Kindern und Familien gearbeitet. Und gerade mit Kindern, besonders Kinder aus dem Autismus-Spektrum. Ich habe ganz viel mit Kindern mit so Emotionsregulationsschwierigkeiten. Das waren ganz oft die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe. Und das ist eigentlich in der Regel blieb, ging es darum, dass ich da gesessen habe bei ihnen, wenn es ihnen ging, wie es auch immer ihnen ging. Ne? Aber ich war einfach dabei und bin dabei geblieben und habe da ganz viel also in derselben Zeit, ne, habe ich mit meiner Körperarbeit gearbeitet, mit dem Pferd, um sie zu erreichen. Was geklappt hat, ich kann inzwischen ganz viel tolle Freiarbeit mit ihr machen. Und habe dann bei den Kindern gesessen und dann gemerkt, erst, ne, dass ich meine Schultern zum Beispiel hochziehe. Und sonst, ah ja, okay, Schultern runterlassen, okay, ich kann auch an der Wirbelsäule was locker lassen, ne? Letztlich ja auch Alexander-Technik. Zu gucken, irgendwie, was ist in meinem Gesicht angespannt, was auch immer, ne? Dass du einfach ganz viel guckst, okay, wo sind welche Muskeln gerade bei mir aktiv? Kann ich vielleicht die Füße noch mal gerade auf den Fußboden stellen? Kann ich, was weiß ich, die Arme hinten über den Stuhl hängen, ist etwas, was ich in der systemischen Therapie-Weiterbildung gelernt habe, weil das das Brustbein noch mal nach vorne bringt, ne? So. Oder eine Dozentin hatte von uns dieses Bild von den Peanuts, Charlie Brown mit seiner Decke, der dann immer so schlurfend über den Gang, so, ne? Und dann sich mal zwischendurch wieder so aufrichten.
Und das ist so spannend, nur weil es ist, diese irgendwie so zu verstehen, es ist nicht, ich beeinflusse einen Kontext oder eine andere Person nicht durch, was ich sage, oder so, mein Gott, also, sondern ich beeinflusse es ganz viel, wie ich da bin. Und ich glaube, das ist so ein, also ich habe das Gefühl, das kann man immer wieder neu lernen und neu lernen und neu, also weil
Ja.
also ich vergesse es immer wieder,
Ja.
weil dann kommt wieder dieses so kognitive, ja, ich muss ganz klar sein mit meinen Wörtern und es muss irgendwie,
Ja.
um da anzukommen. Aber ich arbeite auch ein bisschen mit Jugendlichen, also so kreative Schreiben-Workshop mit Jugendlichen zusammen mit einer Kollegin, die Theaterpädagoge ist. Und da habe ich das, also dass wir so merken über die letzten Jahre, wir haben so eine Gruppe von Mädchen in einem Bezirk hier in Berlin, und dass es so viel um Bindung geht, also dass wir, also diese Bindungsarbeit, so Vertrauensarbeit, das ist irgendwie immer, wir kommen, erstmal, wir sind auch immer so coole, also versucht dies zu erreichen oder eine Gruppe zusammen mit so cooler, wir machen diese coole Sache und diese coole Sache.
Ja.
Aber es ist, ja, das kommt nicht so an. Aber diese irgendwie so da zu sein und zu wagen, da zu sein und zuzuhören und sehen, wie können wir so einen Raum schaffen, zusammen mit denen und was ist einladen und was brauchen sie wirklich und was ist irgendwie so, also, und dass es eine lange Prozess ist.
Ja.
Ja. Und dass das
Es ist.
erst jetzt auch so Entschuldigung, aber
Nee,
so
alles gut.
in bindungsorientierter
Total.
Erziehungs, so, ich habe einen 6-jährigen Sohn und ja, da irgendwie versuche ich, lerne mehr und mehr darüber und es hilft mit der Körperarbeit, aber das ist eine Sache so in der Theorie, also jedes Mal, wenn man auf etwas Neues trifft, lernt man etwas Neues dazu und dass man über diesen Kontakt mit Kindern und mit Tieren so unglaublich viel lernen kann, was man eigentlich so kommuniziert durch das Dasein. Also das ist so, ja, kann man irgendwie ein Kind dazu zwingen, irgendwie Bestrafung und Belohnung, irgendwie so irgendwie, also, aber gleichzeitig ist es so, teilweise ist man so hilflos da, also irgendwie so, also es ist so irgendwie so versuchen, irgendwie so eine gewisse Richtung oder so ein Pferd irgendwie zu ziehen oder die ganze Zeit irgendwie Essen zu geben, so dass es mitkommt, aber ja, dann hat man nichts, also dann ist es eigentlich nicht eine Verbindung, es ist keine tragende Verbindung. Es ist so etwas, was auf Angst oder auf irgendwie, ja, Sucht oder so etwas besteht und nicht so richtig, also und das viel von der anderen, also nicht nur, also offensichtlich ist es immer irgendwie, Beziehungen ist immer komplex, aber diese zu sehen, ah ja, der eigentliche tragende Verbindung passiert auf einer ganz anderen Ebene und mit Kindern und mit Tieren und mit anderen Menschen überhaupt, auch mit anderen erwachsenen Menschen.
Das ist ja aber auch spannend, wenn du das kannst ja wieder rückbeziehen auf Schreiben, weil zum Schreiben haben wir gerade viele Menschen, würde ich sagen, im akademischen Kontext, gerade wenn sie aus der Schule kommen, ne, Schule, Uni, da ist zum Schreiben keine tragende Beziehung. Da ist Schreiben ist etwas, was passieren muss, um etwas zu bekommen, eine Note, ein Leckerli. So, das ist keine tragende Beziehung. Das ist dieses Und dann hast du ja auch noch in der Schule oft gelernt, wenn jemand nachfragt, ne, dieser Satz oder dieses Wort, was ging dir da durch den Kopf oder was da passiert bei dir, dann ist es gleich so, das erlebe ich, wenn ich habe eine Frau, mit der arbeite ich sehr intensiv an ihrem Text, wenn ich dann frage, so hier, die Stelle, was bedeutet denn, das habe ich noch nicht verstanden. Oh, soll ich umschreiben? So, nee, ich wollte
Ja.
eigentlich wissen, was das bedeutet. Was hast du da gemeint? Was da bei dir passiert? So, das ist, ich bin, da ist es irgendwie bei mir, da interessiere ich mich noch für die Stelle. Aber es ist dieses Gelernte, wenn du nachfragst, dann muss da was falsch sein.
Ja, und das ist das, was ich meine, es gibt so etwas, so Trauma.
Genau.
Es gibt so Trauma also Lernkontexte, so
Ja.
von Schule und so aus. Und auch wenn wir nicht irgendwie hoffentlich nicht geschlagen wurde von unserer Lehrer, jetzt also meine Generation, wenigstens, also ist es trotzdem, es gibt so viel Härte da und so viel
Ja.
Bewertung und Verurteilung und Scham, also mit Scham so bestraft werden, ausgeschlossen aus der Gruppe, irgendwie, also so viel irgendwie, also viele von der Jugendlichen da, wo ich arbeite, auch viele, die auf, ja, die solche auch Geschichten haben halt, also Lehrer, die so beschämt irgendwie vor der Klasse, irgendwie so, ja, du erbst. So, ich möchte gerne weiter studieren. Also irgendwie so, das ist irgendwie so, das kannst du ja vergessen. Also irgendwie so, also es ist einfach, es gibt total viel irgendwie Trauma im ganzen System oder Schmerz und Angst und der einfach eingebaut ist in der ganzen so Benotung und so. Und klar gibt es diese, also etwas, was Sinnvolles ist in der Rahmen, klare Rahmen oder klare Erwartungen oder irgendwie wie, aber ganz viel, die auch sinnlos auch ist. Also Noten zu geben also so oberflächlich Noten zu geben, für wie ein Text aussieht und nicht versuchen wir wirklich so verstehen, was wollte diese Person mit diesem Text machen oder was hat sie irgendwie, was war der Gedanken dahinten, was war der Wunsch dahinten, also dass das irgendwie viel wichtiger ist, also ja, das ist ganz oft halt diese Frage gestellt, was wolltest du damit sagen, war einfach so, um herauszufinden, verstehst du überhaupt selber, was du sagst, also mit so einer Bewertung. Und ich reagiere super schnell, also wenn du es gesagt hast, auch ich merke, ich weiß genau, so diese Situation hatte ich auch so mal in einer Schreibberatung, auch für den Master, aber nicht mit meiner, also aber ich hatte irgendwie so ausprobiert, wo auch so gestellt wurde und es kann mich total verstummen lassen. Also es ist irgendwie so, irgendwie, plötzlich weiß ich überhaupt, plötzlich ist es total blank. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da überhaupt sagen wollte. Also irgendetwas, ein Teil in mir sagt, ah, ich habe keine Ahnung. Ich sollte wahrscheinlich überhaupt nicht schreiben. Wahrscheinlich habe ich nichts zu sagen. So, und das ist, ja, das wird so beeinflusst vom Kontext und von wie die Frage gestellt wird oder wie der andere Person sich zeigt. Und das ist, ich glaube, viele einfach, die aus dem ganzen Schulsystem oder Studium, Hochschulsystem rausfallen, weil sie einfach aufgeben, wenn sie auf diese Art von Kontext, also entweder rebellieren oder verstummen. Was total schade ist, weil ich glaube, alle Menschen haben ganz viel zu erzählen. Also es gibt so viel Wertvolles mehr unterschiedliche Erfahrungen zu haben und ja,
Ja.
wenn das so ausgeschlossen wird.
Das Schöne ist, dass ja auch Körper Arbeit oder Bewegungselemente an der Uni wahrscheinlich nach wie vor, auch wenn es viele schöne Beispiele gibt, ja eher etwas Irritierendes sind für Menschen. Und Irritation kann ja durchaus etwas sein, was uns total voranbringt. So kann ja Körperarbeit auch über die Irritationsmomente, ne, schon irgendwie etwas voranbringen. Es könnte ja irgendwie genau das aufsprengen. Also Ich habe manchmal Kontakt zu einer Professorin, die dann auch erzählt, dass sie Studierende im Vorlesungssaal aufstehen lässt und gehen lässt. Und es ist eine Einladung. Und diese, erstens ist eine Einladung, glaube ich, etwas Irritierendes für manche Menschen in dem Kontext. Und zweitens ist es halt auch diese Bewegung. Und diese Irritation kann ja vielleicht auch Freiheit schaffen und es wieder leichter machen zu schreiben.
Denke ich auch, weil es macht auch wach, ne? Irritation macht irgendwie wach.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich, das ist ja das so, wie es integriert werden könnte in der Uni-Kontext, das ist auf der einen Seite ja das so wagen, die Irritation zu wagen, also irgendwie so diese irgendwie so Impulse reinzubringen. Aber einige werden sich auf jeden Fall ganz doll dagegen wehren und einige werden es irgendwie auch ich glaube, es kann auch dramatisch, also, man muss auch so vorsichtig mit solchen Impulsen auch umgehen, weil für einige ist es
Total.
total beschämend oder, also, wenn ich in der Jugendarbeit, ich verwende sehr vorsichtig irgendwie Methoden aus der Körperarbeit, weil es sehr schnell in irgendwie so bloßstellen oder, also, wenn es zu fremd wird, also, es kann total große Kraft haben, aber wenn es nicht irgendwie, gut reingespürt ist, dann ist ja, Menschen dazu zu zwingen, Sachen zu machen, die, also mach jetzt Impro-Theater und stell dich jetzt auf die Bühne oder irgendwie so, jetzt
Genau.
atme tief vor die ganze Gruppe und dann macht man da mit und dann plötzlich fühlt man sich total bloßgestellt und, also es ist, aber ich glaube, auf jeden Fall die Möglichkeit, solche Impulse so vorsichtig da rein und humorvoll da reinzubringen, aber dann denke ich, alles andere, was man umherum, also machen kann, Räume anders gestalten, in meine Körperarbeit, also in der Ausbildung, da hatten wir so, wir hatten die Massagetische als unser, also wenn wir so theoretische Teile hatten, dann saßen wir bei dem Massagetisch um so im Kreis umherum. Und die hat, also da hat man so diese Weiche, jetzt sitze ich auch so in einem, ich sitze in der Praxis jetzt, wenn ich von dir spreche, und habe auch so diesen Arbeitstisch mit so einem weichen Arbeitstisch. Das gibt ein ganz anderes Gefühl. Also ich weiß nicht, ob man das bei schwierigen Unis, aber das hat auch so die Möglichkeit gegeben, man konnte sich aufschreiben. Ich habe teilweise gestanden und zugehört. Und die anderen in meiner Gruppe, die haben sich so, also man hat sich so gedehnt und ist ein bisschen rumgelaufen und zu merken, erstmal die erste Ausbildungswoche hatte ich das Gefühl, ach, sie können jetzt nicht rumlaufen, das stört, ja. Und also merken wir, hey, es stört tatsächlich nicht, wenn sie nicht irgendwie extra damit provozieren, sondern wenn es einfach so Bedürfnisse nachgehen, sich so strecken, sondern stört das überhaupt nicht. Das ist nur diese Gewohnheit, dass es total still sein muss, um sich zu konzentrieren. Und solange es nicht irgendwie Stühle und so sind, die viel Geräusche macht, dann stört das nicht, wenn jemand aufsteht und sich streckt oder Position ändert oder in eine andere Ecke geht oder sich an der Fenster setzt. Also es stört eigentlich nicht und ja, Räume so bauen, dass es nicht stört, mehr so Bewegungsfreiheit zu machen, Beratungsangebote, so wie also Walk and Talk oder in unterschiedliche Räume anzubieten, nicht so irgendwie dunkle Räume, wo man gezwungen ist, einen quadratischen Tisch irgendwie so zusammen, also so sitzen, sondern also ja, die Möglichkeit, also die Unterlehrmöglichkeiten gibt. Das war so Antworten von der Umfrage auch, also Sachen, die Sie geantwortet haben da, war so, und auch, und dann diese Haltung von der Schreibberater oder auch von der Dozierenden oder so, also da ein Umdenken von der Ebene, so das überhaupte Bewusstsein dafür, es ist wichtig, dass der Körper mitbedacht werden, es ist wichtig mit Pausen, es ist, man kann sich nicht gut konzentrieren, das ist einfach, ja, es ist eine Kraftanstrengung, sich, ja, still zu sitzen und sich konzentrieren mehrere Stunden also dann, es zehrt zu, also, ja, überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, schon das, glaube ich, bringt ganz ganz viel. Dann kann man so kleine Elemente, die vielleicht nicht mal so offensichtlich Körperarbeitselemente sind, sondern einfach so ein, ja, durch die Haltung oder Einladung oder Ansprache oder Raum, ja, so etwas einladen.
Ja,
Ja.
okay. Vielen Dank. Wir müssen, ja, leider, ich merke total, ich könnte ganz viel mit dir weiterreden, aber wir müssen zum Ende kommen. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, gibt es noch was Abschließendes? Also, vielleicht gibt es noch etwas, was du noch sagen möchtest, was du noch mitgeben möchtest. Meine Lieblingsfrage, gibt es noch etwas, was ich hätte fragen sollen?
Also, mir ist eine Sache eingefallen, was ich
Ja.
vielleicht irgendwie, weil ich gemerkt habe heute, als ich meine Masterarbeit nochmal endlich getraut habe zu lesen. Ich gemerkt, dass ich eine Referenz nicht irgendwie dabei habe, also dass ich eine, ich dachte an diese Koregulation und wie wichtig es ist mit Stärken der Kontext und so. Und dass ich über ein Buch auf einen Podcast gekommen bin, der Unconditional Teaching, ne, ja, ich glaube ja, Unconditional Teaching, glaube ich, heißt das, von einiger Dozenten, ich weiß, er ist ein deutschsprachiger Hochschule, und da ging es nicht gezielt um, also ich glaube, mit viel Traumawissen und Embodiment-Wissen, aber es ging nicht gezielt um Embodiment, sondern um, ja, ein Umgang also ein anderer, ein menschlicherer Umgang mit Studieren, mehr auf Augenhöhe. Das Wichtigste ist dieser Ermutigen und so. Und das wollte ich vielleicht auch noch mal hier sagen, weil ich gemerkt habe, dass ich es nicht Kredit gegeben habe in meiner Arbeit, dass mich so gestärkt hat, dieser irgendwie Dozenten oder, weiß nicht, Professoren, also zu hören, die ihre Erfahrungen erzählt haben und also ihre eigene Erlebnisse und so Druck beim Promovieren, beim irgendwie, die auch gezielt gezeigt haben, wie es auch ein systemischer Problem ist, dass es nicht irgendwie so
Ja.
ein einzelnes Problem, sondern dass es tatsächlich irgendwie, also das ist etwas im ganzen System, etwas Problematisches gibt in der so und das also das wenn Studierende Probleme haben, dass man immer, also das hast ja du eigentlich mehr, also ich habe nicht diese systemische Ausbildung, aber ja, das ist immer irgendwie, das ist niemals irgendwie so der Einzelne, der da kommt, sondern es ist die Einzelne trifft auch auf ein System, der einfach teilweise relativ sagt man, ich weiß nicht, ausschließend und
Exklusiv. Es
ex
ist ein
ja,
sehr
ex ja.
exklusives System
Ja.
und ist immer noch darauf sehr ausgerichtet, auch wenn
Ja.
sich vieles verändert hat. Und bei den drunterliegenden Strukturen sind, glaube ich, immer noch die wirken.
Ja. Ja, und da ist es schwierig, Einzelkämpfer dagegen zu sein. Also ich bin sehr dankbar für die vor mir, also dir
Ja.
so inspiriert zu werden oder mutig zu werden, dass
Ja.
andere auch irgendwie versuchen, anders zu sehen. Aber dass es so wichtig ist, diese Gruppen und Kontexte und Stärken und sich bestärken
Ja.
und so dagegen.
Ja, und das ist wirklich auch noch mal total schön, weil es auch dieses, ich habe vorhin schon mal ganz kurz darüber nachgedacht, als du von diesem Koregulation geredet hast, ne? Dass diese Koregulation passiert ja nicht nur in professionellen Settings, sondern die kann ja auch passieren, wenn du dich mit KommilitonInnen zum Schreiben verabredest. Oder KollegInnen, wenn es ein beruflicher Schreibkontext ist, ne? Die kann auch an der Uni, da habe ich vorhin schon dran gedacht, gibt es doch an vielen Unis diese lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Und dass dieses sich zusammentreffen und sich dem Schreiben widmen und da vielleicht auch ein Fest draus zu machen und das zu feiern, dass wir da sitzen alle zusammen und uns gegenseitig stärken und aufbauen und auch durch den Prozess tragen, das ist ja auch eine Form von Koregulation oder kann eine
Absolut.
sein.
Absolut. Ja, das denke ich auch. Ja, und dass diese Rolle von so Koregulation und Stärken und irgendwie gegen irgendwie komische Teile vom System zu halten, dass vielleicht, dass der
Ja.
Schreibzentrum, also Schreibzentren und Schreibberatungen an
Ja.
Hochschulen, dass die Ich denke, dass die viel diese Rolle, ich denke, die machen das auch,
Ja,
aber
die
dass sie
machen ganz
vielleicht
viel
wegen,
Demokratie, glaube ich, an Hochschulen.
genau, ich glaube, diese, also, aber dass die vielleicht der so eine gute, wichtige Instanz sind,
Ja.
genau für diese Arbeit, für den Studierenden kämpfen und diese Brücke zu schlagen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es einfach, glaube ich, es ist, manchmal können sie, glaube ich, instrumentalisiert werden, um eher um die Machtstrukturen zu halten, irgendwie
Ja.
als weitere bewertende Organe. Oder es ist einfach, dass es irgendwie der auch entscheidet, gehörst du dazu oder nicht. Ja, du schaffst ja nicht mal diese Übung richtig so. Also jetzt hast du wieder, also irgendwie ist also die können das irgendwie so ein weiterer Unterchef, irgendwie so der ganze. Und ich glaube, als erstes, wenn man als Studierende da hinkommt, dann nimmt man es, es ist einfach, glaube ich, es so wahrzunehmen als eine weitere bewertende Instanz. Und deshalb ist es vielleicht irgendwie wichtig, mit dieser Traumabewusstheit und Bewusstsein
Stimmt.
und Embodiment-Wissen oder irgendwie so oder systemische Wissen, um das begegnen zu können und ja, diesen Raum zu etablieren, zu zeigen, ah ja, es ist hier, also wir repräsentieren nicht irgendwie die Machtstrukturen, Bewertungsstrukturen, wir repräsentieren, also wir sind eher das, hier soll das Gegenteil passieren eigentlich,
Ich
ja.
glaube, da hilft auch, dass ganz viele Schreibzentren mit Peer-TutorInnen arbeiten. Und dass da andere Studierende sind, die dann wieder diese Co-Regulationsaufgabe, glaube ich, übernehmen können, über die Peer-Funktion, könnte ich mir vorstellen. Also es ist nur eine Hypothese an der Stelle.
Das habe ich
Ja.
teilweise auch erst so, also ich kenne beides. Ich, also auf der einen Seite ja, weil es mehr Augenhöhe, auf der anderen Seite glaube ich, ist es schwierig, kann es manchmal schwieriger sein, als Studierende, Berater, die nicht die, also dass man es vielleicht irgendwie schwieriger irgendwie gegenzukämpfen, gegen, also dass man
Ja.
weniger irgendwie weniger, also niedrigende Macht in dieser Hierarchie ist. Und es ist vielleicht schwieriger, diese zu sagen, ja, nee, also da muss man schon ganz schön stark als Studierende sein und selbstbewusst irgendwie zu sagen, ja, nee, aber diese Regeln davon kannst du wegsehen, weil ich sehe, dass du eigentlich, das ist das, was du mit deiner Arbeit machen möchtest. Und dann mach das einfach gegen die Professoren, also, oder deinen Berater, der sagt, oder der Gutachter, der sagt, du musst dich eigentlich an diese halten. Also, dass es vielleicht schwieriger ist, wenn man kurze Erfahrungen hat und wenn man selber noch im System ist. Also ich glaube, es kann
Ja,
beide haben.
es kann, ja, auf jeden Fall kann es sehr viele Seiten haben. Ja. Und auf jeden Fall ist das mit der Körperlichkeit damit zu denken, glaube ich, noch ein weiter Weg. Es ist sicherlich schon vieles umgesetzt, aber also gerade wenn wir da, das hast du ja auch ein paar Mal gesagt, die Räumlichkeit mitdenken. Ja.
Ja, das ist, es dauert, es dauert. Es ist irgendwie, es ist so wie auch so in, auch in Medizin, was ich auch so erfasse, es ist irgendwie so, es kommt langsam an, was also auch so Sachen, die, es gibt viele Sachen, die man nicht wissenschaftlich, so gut wissenschaftlich beweisen kann, also dass ich sich nicht irgendwie so auf der Weise erfassen kann. Und dann gibt es Sachen, die man irgendwie immer wieder auch so neue Forschungen wirklich wissenschaftlich irgendwie, also soweit es geht, also wissenschaftlich beweist oder zeigt, es macht einen Unterschied und es kommt trotzdem sehr langsam an, irgendwie. Es gibt so viele Kontexte. Ich könnte weitere 3 Stunden darüber
Ja,
sprechen.
genau. Na gut, vielen Dank, dass
Ja.
du uns in das Thema eingeführt hast, dass du so viele Impulse reingegeben hast und vielleicht hast du ja, ich weiß, du hast eine Website, die verlinken wir auf jeden Fall. Möchtest du sie hier auch noch mal sagen?
Ja, es ist einfach mein Name. Es ist www.hannah-nordqvist mit QV und Hannah ohne H am Ende. .com ist meine Website.
Und vielleicht dürfen sich ja auch Leute über Mail melden bei dir, wenn sie noch Fragen haben.
Ja, können Sie
Also
sehr
es steht
gerne.
ja deinen Kontaktsachen drauf.
Ja.
Und du hast ja auch spannende Angebote in Berlin. Arbeitest du auch online eigentlich oder nur in Berlin?
Nee, ich arbeite auch online. Ich habe weniger Erfahrung damit. Seit Corona-Zeit arbeite ich irgendwie ein bisschen mehr online. Ich bevorzuge in Präsenz, also weil ich auch viel irgendwie mit Berührung, mit direkter Berührung arbeite und ich liebe das. Aber ich habe in der Corona-Zeit entdeckt, dass es schon, dass es möglich ist, Körperarbeit online zu machen und dass es auch eine bestimmte Kraft hat.
Ja. Ja. Okay. Also nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn Menschen mit dir in Kontakt treten mögen, dürfen sie das über deine Kontaktadresse auf deiner Website machen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß mit deiner Arbeit.
Dankeschön und danke für dieses schöne Gespräch.